Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm Die Bahn. Die macht Milliardenverluste, aber zahlt zugleich in großem Umfang Boni aus. Dazu gleich mehr. Und Lobbyismus in Brüssel. Wie funktioniert das mit den offenen Türen zu den Entscheiderinnen und Entscheidern in der EU? Auch dazu gleich mehr. Zum Start aber ein Blick nach Indien. Dort hat die Wahl für ein neues Parlament begonnen. Der amtierende Premierminister Modi wirbt vor allem mit seinen wirtschaftlichen Erfolgen. Tatsächlich ist Indien innerhalb weniger Jahre zur wirtschaftlichen Großmacht geworden. Welche Rolle kann das Land als ökonomischer Partner für Europa und für Deutschland spielen? Darüber habe ich vor der Sendung mit Heribert Dieter von der Stiftung Wissenschaft und Politik gesprochen.
Ja, Deutschland und Europa sollten sich darauf einstellen, dass Indien ein großer Akteur in den internationalen Wirtschaftsbeziehungen werden wird. Als Modi sein Amt antrat, war Indien auf Platz 11 nach seiner Wirtschaftskraft gerechnet. Heute ist es auf Platz 5. Ende dieses Jahrzehnts wird es voraussichtlich auf Platz 3 sein. Und wir sollten mit Indien die Zusammenarbeit vertiefen. Das wird allerdings nicht ganz einfach.
Wo liegen die Probleme?
Die Probleme liegen einerseits darin, dass die indische Bürokratie noch immer schwerfällig langsam ist, aber auch die Europäer sind nicht ganz ohne. Wir sprechen seit Jahren mit Indien über ein Freihandelsabkommen und die Europäische Kommission erwartet, dass Indien in einer ganzen Reihe von Feldern auf die Europäische Union zugeht. Die indische Regierung sagt, wir sind ein nach wie vor pro Kopf der Bevölkerung gerechnet relativ armes Land und diese Konzessionen können wir nicht machen und das sind schwierige Verhandlungen. Die Länder des europäischen Wirtschaftsraums, also Schweiz, Norwegen, haben es gezeigt. Im März haben sie ein Freihandelsabkommen abgeschlossen. Das könnten wir auch schaffen. Aber auch die Europäer müssten dann ein wenig zurückstecken.
Der Bundeswirtschaftsminister hat Indien im vergangenen Sommer besucht. Vor Robert Habeck war über 10 Jahre hinweg kein deutscher Wirtschaftsminister im Land. Hat man Indien allzu lange Zeit gar nicht auf dem Schirm gehabt?
Also man hat Indien nicht auf dem Schirm gehabt, weil man sich auf China konzentriert hat. Das galt nicht nur für die deutsche Politik, das galt auch für die deutsche Wirtschaft. Und allmählich sieht man, dass in China die Probleme doch erheblich sind, dass die auch nicht in der kurzen Frist verschwinden werden. Also die Alterung der Gesellschaft, der demografische Wandel in China und auch die schwerwiegende Immobilienkrise, all das belastet die Beziehungen zu China. Indien hat diese Probleme nicht. Es wird auch in den kommenden Jahrzehnten eine vergleichsweise junge Gesellschaft bleiben. Und es ist völlig richtig, Frau Becker, Deutschland und andere und die anderen europäischen Staaten haben an Indien ein wenig vorbeigeschaut. Aber ich glaube, das hat sich geändert. Heute achten viele Wirtschaftslenker, aber insbesondere auch viele Politikerinnen und Politiker darauf, Indien nicht zu übersehen.
Was auch ein Grund sein könnte, die EU definiert China mittlerweile als systemischen Rivalen. Die Bundesregierung setzt gegenüber China auf eine Strategie des De-Risking, also eine allmähliche Verringerung wirtschaftlicher Abhängigkeiten. Ist auch das ein Treiber für eine Hinwendung zu Indien? Und ist diese Strategie dann realistisch, Indien an die Stelle Chinas als ökonomischen Partner treten zu lassen?
Also natürlich kann man die größte verarbeitende Industrie der Welt nicht einfach ersetzen. Also China produziert heute gut ein Drittel oder etwa ein Drittel der Industriegüter, die weltweit produziert werden. Das kann Indien auf kurze Frist nicht erfüllen. Es fehlt an Infrastruktur. Es fehlen auch vergleichsweise liberale Regelungen für ausländische Investitionen. Aber unter Modi hat das Land einen ganz großen Sprung nach vorne gemacht. Es gibt von der Welt Bank einen Index, der misst, wie leicht es ist, Geschäfte zu machen. Beim Amtsantritt Modis war Indien auf Rang 140, jetzt ist es auf Rang 60. Also es ist schon sehr viel leichter geworden, in Indien Geschäfte zu machen. Und einige große Akteure haben das auch erkannt. Also die Kombination von weniger China und mehr Indien zeigt sich sehr deutlich bei Apple. Apple produziert nach wie vor die meisten iPhones in China, aber es werden große Fabrikationsstätten in Indien aufgebaut und das wird der Trend der nächsten Jahre bleiben.
Ist es nicht eher wahrscheinlich, dass China und Indien trotz territorialer Konflikte, es gibt ja diesen schwelenden Grenzkonflikt im Himalaya, sich wirtschaftlich enger zusammenschließen?
Also das ist momentan eher unwahrscheinlich. Für Indien, für Neu-Delhi ist China genauso ein Rivale wie für die Europäische Union und die Amerikaner. Natürlich, man soll das nie ganz ausschließen. Es könnte natürlich eine Verständigung irgendwann einmal zwischen Peking und Neu-Delhi kommen. Das will ich wirklich nicht ausschließen. In 30, 40 Jahren kann das anders aussehen. Kurz- und mittelfristig würde ich nicht vermuten, dass es eine intensive Beziehung zwischen diesen beiden großen bevölkerungsreichsten Staaten der Welt geben wird.
Sie haben eben auf eher zähe Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit Indien hingewiesen. Was haben denn Europa und was hat speziell Deutschland Indien zu bieten?
Nun, also Europa hat einen großen Markt zu bieten und herausragende Technologie. Das sind zwei wichtige Faktoren, weshalb man mit Deutschland und mit Europa gerne ins Geschäft kommen würde. Aber man hat eine sehr starke Tendenz in Brüssel, die Geschäfte mit Indien mit Auflagen zu versehen, insbesondere Klimaschutzauflagen. Die indische Regierung sagte, wir haben 17% der Weltbevölkerung, sind aber nur für 3% der CO2-Emissionen verantwortlich. Und uns jetzt mit Klimaschutzauflagen im Handel zu überziehen, das ist reiner Protektionismus. Wir würden gerne mit Europa mehr machen, aber Europa soll uns nicht mit neoprotektionistischen Maßnahmen das Leben schwer machen. Und daran hapert es im Moment. Also es gibt keinen Fortschritt in den Verhandlungen zu einem Freihandelsabkommen. Und das ist bedauerlich, weil natürlich, und das ist ja in Ihrer Frage auch angelegt, besteht immer die Gefahr, dass es, wenn die Europäer sich zu sehr zieren, dass Indien sich dann anderen Akteuren möglicherweise irgendwann einmal auch China zuwenden. Und das ist ein Problem aus Sicht Europas.
Neben diesen unterschiedlichen klimapolitischen Vorstellungen, die Sie ja bezeichnet hatten als im Kern verdeckten Protektionismus, kann man ja aber trotzdem fragen, wie integer ist denn Indiens Premier Modi, der seit 10 Jahren amtiert und wenn er die Wahl gewinnt, was ja erwartet wird, dann bleibt er auch weitere 5 Jahre im Amt. Modi präsentiert Indien als recht geschlossene hinduistische Nation. Es gibt aber Minderheiten der Moslems, der Christen, der Sikhs. Es gibt offene Menschenrechtsfragen, auch offene Fragen punkto Frauenrechte. Also wie integer ist denn Premier Modi als Handelspartner?
Also Modi ist natürlich kein ganz einfacher Partner und es ist, wie Sie völlig zu Recht sagen, er ist ein Hindu-Nationalist. Er kommt aus der hindu-nationalistischen Bewegung und wird auch nicht müde zu betonen, wie wichtig die Förderung des Hinduismus in Indien ist. Die Minderheit der Muslime wird in vielen Fällen benachteiligt, aber viele andere Länder haben die Entscheidung getroffen, sie bauen die Beziehungen zu Indien trotz dieser Vorbehalte, die man haben kann, aus. Und die Frage wird natürlich sein, wird Indien jetzt mit einer möglicherweise gestärkten hindu-nationalistischen BJP die Minderheiten weiter an den Rand drängen? Es ist nicht auszuschließen. Also mit dieser Frage müssen wir uns natürlich beschäftigen. Wir müssen die Frage beantworten, ob wir eine interessengeleitete oder eine wertebasierte Außenwirtschaftspolitik machen wollen. Wenn man eine wertebasierte Außenwirtschaftspolitik machen möchte, dann wird das mit Indien schwierig. Auf der anderen Seite ist es so, die Legitimation der Regierung Modi ist vergleichsweise hoch. Modi ist Anfang dieses Jahres der beliebteste Regierungschef aller G20-Länder gewesen, mit einer Zustimmungsrate von nahezu 80%. Und wenn man schaut, wie beliebt beispielsweise die Regierungschefs Deutschlands und Frankreichs sind, wo die Werte bei 20 respektive 23% gelegen lagen in Anfang des Jahres, dann ist Modi in einem ganz anderen Bereich. Und das stärkt ihn natürlich. Das ist seine Quelle der Legitimation. Und man wird bei den Wahlen sehen, vermutlich wird man sehen, dass er mit einem gestärkten Mandat bestätigt wird. Insofern ist es schwer zu sagen, der Mann ist ein schwieriger Partner, wir wollen nichts mit ihm zu tun haben. Die Inderinnen und Inder werden ihn aller Voraussicht nach bestätigen und damit müssen wir uns auseinandersetzen und müssen dafür auch Antworten finden.
Herr Herbert Dieter war das von der Stiftung Wissenschaft und Politik über die Parlamentswahlen in Indien. Fast 1 Milliarde Wahlberechtigte gibt es und 6 Wochen lang wird gewählt. Und großer thematischer Sprung ins Inland und da hinein in die Untiefen all dessen, was an und bei der Bahn irritiert. Dazu gehört neben gerade überstandener Streikwelle und chronischer Unpünktlichkeit auch, dass die Bahn Milliardenverluste macht, aber zugleich einem größeren Kreis ihrer Führungskräfte Boni zahlt. Stefanie Dott berichtet.
2023 war nicht gerade ein Erfolgsjahr für die Deutsche Bahn. Vor 4 Wochen erst verkündete Bahnchef Lutz für das Unternehmen tiefrote Zahlen. 2,4 Milliarden Euro Gesamtverlust. Dennoch bekommen am nächsten Donnerstag zehntausende Mitarbeiter einen Bonus ausbezahlt. Die höchste Summe der letzten Jahre. Sie beläuft sich nach NDR-Informationen insgesamt auf einen Betrag in mittlerer dreistelliger Millionenhöhe. In der Pandemie hatte die Bahn noch von ihrem Ermessensspielraum Gebrauch gemacht und die Prämien etwa halbiert. Bahnsprecher Achim Staus.
Dafür ist auch dieser Ermessensfaktor gedacht, für außergewöhnliche, nicht planbare Ereignisse. Und jeder hat Verständnis gehabt, dass das in der Pandemie so war. Aber in der aktuellen Situation wäre es unangemessen gewesen, diesen Ermessensfaktor zu ziehen. Auch wenn wir keine schwarzen Zahlen hatten, sondern rote Zahlen. Aber das lag ja auch vor allem daran, dass wir im Jahr 2023 finanziell erheblich in Vorleistung für den Bund gegangen sind. Und dafür wollten wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schlichtweg nicht bestrafen.
Die Bahn saniert derzeit die marode Schieneninfrastruktur. Mehr Baustellen sorgen für mehr Verspätungen. Aus Sicht des grünen Verkehrspolitikers Stefan Gelbhaar, der im Aufsichtsrat der Bahn sitzt, sind die Boni trotzdem kaum nachvollziehbar.
Es stellt sich schon die Frage, dass wenn es ein besonders schwieriges Jahr ist, wo die Bilanz nicht hinhaut, wo die Pünktlichkeitswerte nicht gut sind, wo die Kundenzufriedenheit runtergegangen ist, dass dann das quasi im Ermessen sich überhaupt nicht niederschlägt, das löst natürlich schon Fragezeichen aus.
Die Höhe der Bonuszahlung hängt weitgehend vom Erfolg des gesamten Unternehmens ab und wird anhand festgelegter Kennzahlen berechnet. Tatsächlich schneidet die Bahn bei einigen Werten schlechter ab als im Vorjahr. Der Bonus ist aber höher. Der Grund? Die Ziele wurden nach unten korrigiert, etwa bei den Faktoren Kundenzufriedenheit und Pünktlichkeit. Mehr Erfolgsbeteiligung für eine schlechtere Leistung? Das stößt auch im Unternehmen auf Kritik. Eine Führungskraft der Deutschen Bahn möchte sich aus Angst vor internen Konsequenzen nur anonym äußern.
Das Geld kommt bei mir an. Darüber freue ich mich privat. Aber als Teil dieses Unternehmens und als Teil der Führungsmannschaft habe ich ein sehr schlechtes Gefühl. Wir passen die Ziele immer mehr unserer schlechten Performance an und dann erreicht man die Ziele. Unser Kerngeschäft haben wir nicht im Griff und für interne Randthemen bekommen wir unseren Bonus. Das interessiert den Kunden aber nicht.
Eine Erfolgsbeteiligung bekommen über 34.000 tariflich Beschäftigte, wie zum Beispiel Bauingenieure oder Gruppenleiter von Lokführern. Außerdem 4.100 leitende Angestellte und rund 3.400 außertariflich Beschäftigte. Die Bahn betont, dass die Auszahlung vertraglich festgelegt sei und nennt diese gerechtfertigt. Die Mitarbeiter würden derzeit unter schwierigen Bedingungen harte Arbeit leisten.
Stefanie Dott war das. In der rückliegenden Streikwelle bei der Bahn im Konflikt mit der Lokführergewerkschaft, als die Fronten so richtig verhärtet waren und viel mehr gestreikt als verhandelt wurde, da hatten die Rufe nach einer Schlichtung fast schon flehentlichen Charakter. Dafür hätten aber beide Seiten ihr Okay geben müssen und das gab es nicht. Etwas anders sind die Tarifverhandlungen beim Bau organisiert. Da wird nämlich ein Schlichter eingesetzt, bevor gestreikt werden kann. Den Schlichtungsspruch für den Bau gibt es jetzt, nur haben nicht beide Seiten zugestimmt, Lars Hofmann berichtet.
Im Tarifkonflikt im Baugewerbe gibt es für die bundesweit 930.000 Beschäftigten einen Schlichterspruch. Gelöst ist der Tarifkonflikt damit aber noch nicht. Der Vorschlag sieht vor, die Löhne zum 1. Mai um 250 Euro zu erhöhen. Im kommenden Jahr soll es im Westen nochmal gut 4% mehr geben, im Osten knapp 5%. Die Gewerkschaft IGBAU hatte 500 Euro mehr pro Monat gefordert. Sie hat dem Vorschlag aber nach eigenen Angaben zähneknirschend zugestimmt und der Tarifkommission empfohlen, den Schlichterspruch anzunehmen. Nach Gewerkschaftsangaben hat die Schlichtungskommission der Unternehmen den Schlichterspruch aber abgelehnt. Die Arbeitgeberseite will sich im Moment nicht äußern, außer dass die Mitgliedsverbände Anfang Mai entscheiden sollen. Sollten sie ablehnen, hat die Gewerkschaft schon jetzt mit Streiks am Bau gedroht.
Lars Hofmann, Schlichterspruch für den Bau, aber kein Ende des Tarifkonflikts. Die EU hat vor kurzem Vorgaben für den Wettbewerb der Internetkonzerne gemacht, für die Nutzung von Plattformen und für den Umgang mit künstlicher Intelligenz. Das hat einen direkten Einfluss auf die Geschäfte der großen Tech-Konzerne, auf Microsoft oder Google. Nicht wirklich erstaunlich ist daher, dass diese Konzerne versuchen, Einfluss zu nehmen auf die Brüsseler Entscheidungen und Entscheider. Aber wie das geschieht, ist alles andere als transparent. Lobbykritische Organisationen sind nun daran gegangen, aufzudecken, wie dieses Lobbygeschäft funktioniert, bei einem Spaziergang durchs Brüsseler Europaviertel. Jakob Meyer.
Auf den ersten Blick ist es eine von vielen Besuchergruppen, die sich da auf dem Platz hinter dem EU-Parlament in Brüssel versammelt. Aber diesmal geht es nicht darum, wo und wie in Europa Politik gemacht wird, sondern wer sie wie beeinflusst. Das geschieht meist im Verborgenen.
Die, die am meisten Geld haben, haben die lauteste Stimme natürlich,
sagt Max Bank von Lobby Control. Lobby Control untersucht, wie IT-Konzerne versuchen, Gesetzentwürfe in ihrem Sinne zu verändern. Besonders die Big Five, die Google-Mutter Alphabet, Amazon, Apple, der Facebook-Konzern Meta und Microsoft. Alle zusammen gaben dafür nach Angaben der Lobbywächter zuletzt 33 Millionen Euro pro Jahr aus. Aus Sicht der Konzerne gut angelegtes Geld. Schließlich hat die EU gerade erst digitale Märkte und digitale Dienste reguliert und das Gesetz zur künstlichen Intelligenz auf den Weg gebracht. 5G-Minuten, dann hält die Gruppe für einem Bürogebäude in der Rue Montoyer, der Niederlassung von Microsoft, noch in Sichtweite des Parlaments. Auch zur EU-Kommission ist es nicht weit. Bram Franken von Corporate Europe Observatory. Microsoft hat sehr aggressive Lobbyarbeit betrieben, um die fortschrittlichsten Systeme aus dem KI-Gesetz herauszuhalten. Google hat es sogar geschafft, an einem einzigen Tag 3 Treffen mit verschiedenen EU-Kommissaren zu arrangieren. Das zeigt ihren Zugang zur höchsten Ebene der politischen Entscheidungsfindung. Laut Corporate Europe Observatory machen in Brüssel 650 Firmen und Organisationen Lobbyarbeit im Bereich Digitales. Und sie geben dafür immer mehr Geld aus. 113 Millionen Euro waren es zuletzt, eine Steigerung um gut 16% in den vergangenen 3 Jahren. Ein paar Schritte weiter zum Square de Meuse, ein großer, baumbestandener Platz im Europaviertel, Brüssels Sammelbecken für Lobbyfirmen. Und hier findet sich das Center for Data Innovation, ein Think Tank. Solche Denkfabriken erscheinen unabhängig, weil sie Zahlen und Analysen präsentieren. Tatsächlich kommt es darauf an, wer sie fördert und dadurch mitbestimmt. Wir wissen von Leuten, die in Denkfabriken arbeiten, dass Technologiekonzerne sehr nachdrücklich versucht haben, Geld zu geben, aber auch, dass sie durch Unterstützung über deren Forschungsagenda mitentscheiden. Schräg gegenüber die gläserne Drehtür einer großen Consulting-Firma. Auch von denen spielen einige nach Ansicht der Lobbykritiker eine unselige Rolle.
Wirtschaftsberatungsfirmen wie RBB Economics sind aus unserer Sicht ein großes Problem, weil sie sehr intransparent arbeiten. Sie werden nicht als Lobbyakteure wahrgenommen hier in Brüssel und sie machen letztlich doch Lobbyarbeit.
Der Vorteil aus Sicht von Big Tech, wenn sie Wirtschaftsberatungsfirmen beauftragen, die müssen sich nicht ins Lobbytransparenzregister eintragen lassen. Sie können also für Digitalkonzerne politische Eingaben machen, ohne dass das ersichtlich wird. Dabei ist auch das EU-Transparenzregister nach Ansicht von Lobby-Control-Aktivist Bank ausbaufähig.
Erstens haben wir nicht genug Ressourcen, um die Eintragung ausreichend zu kontrollieren. Und zweitens fehlt uns immer noch die gesetzliche Basis, die es ermöglichen würde, starke Sanktionen zu verhängen.
Trotzdem lässt sich das EU-Parlament nicht alles bieten. Das musste im Februar Amazon erfahren, weil Vertreterinnen und Vertreter des Konzerns Anhörungen zu Arbeitsbedingungen in ihren Lagerhallen schwänzten, entzog das Parlament 14 Amazon-Lobbyisten den Zugangsausweis.
Jakob Meyer war das. Der Bitcoin ist die größte Digitalwährung der Welt. Zum 4. Mal in der Geschichte dieser Kryptowährung steht nun ein sogenanntes Halving bevor, eine Halbierung. Morgen Vormittag soll das passieren. Konkret bedeutet das Angebot von Bitcoins wächst langsamer. Eine Maßnahme gegen eine Bitcoin-Inflation. Was genau da passiert, Mischa Erhardt dazu.
Das sogenannte Halving ist fest im Bitcoin-Protokoll verankert. Es findet regelmäßig statt, nämlich immer dann, wenn sich die Bitcoin-Blockchain um weitere 210.000 Blocks verlängert. Dazu muss man wissen, dass die Sicherheit der Bitcoin-Blockchain darin besteht, dass Teilnehmer mit ihrer Rechenkapazität den jeweils neuen Block mit neuen Transaktionen an die Kette vorhandener Blocks anhängen. Für diese Arbeit bekommen sie eine Belohnung ausgezahlt in Bitcoin. Und diese Belohnung halbiert sich jeweils nach weiteren 210.000 Blocks, was am Samstag der Fall sein wird. Kryptoanalyst Timo Emden von Emden Research.
Aktuell heute sind es pro Tag, also einen Tag vor dem Halving, noch 900 Bitcoin, die dem Ökosystem hinzugefügt werden. Dann eben quasi über Nacht passiert das Ganze, dann folgerichtig nur noch 450. Bedeutet, dass sich Anleger eben vor diesem Hintergrund vor dieser Reduzierung der Angebotsgeschwindigkeit dann eine Art künstliche Angebotsverknappung versprechen, beziehungsweise hier eben ein Wertaufbewahrungsmittel mit deflationärem Charakter.
So ist denn auch die maximale Obergrenze der Anzahl an Bitcoin, die jemals existieren können, festgelegt. Sie liegt bei 21 Millionen.
Also diese Randbedingungen sind im Bitcoin-Protokoll oder Code eben festgelegt von Anfang an, seit 2008. Das ist auch unveränderbar und das ist tatsächlich auch inflationsbeschränkend, denn Bitcoin kann nicht endlos gedruckt werden, so wie das verschiedene Zentralbanken machen, die halt wild Geld drucken. Bitcoin ist deswegen auch inflationsbesichert, Halving ist ein Teil davon.
So Robbie Schwertner, Geschäftsführer von InnoMagic, einer Unternehmensberatung für Blockchain-Technologie. Aufgrund dieser Konstruktion rechnen einige Beobachter infolge des Halvings mit weiter steigendem Kurs des wichtigsten digitalen Coins. Doch ist Skepsis angebracht. Denn in den vergangenen Wochen und Monaten haben die Kurse wichtiger digitaler Coins wie der des Bitcoins bereits wieder Rekordniveau erreicht. Das dürfte also schon in Perspektive des Halvings geschehen sein. Ein anderer Grund für den Rückenwind in jüngster Vergangenheit ist die Tatsache, dass die US-Börsenaufsicht SEC Anfang des Jahres den Handel mit sogenannten Spot-ETFs für Bitcoin zugelassen hat. Über das Vehikel dieser börsengehandelten Fonds können Anleger auch an offiziellen Börsen in dahinterliegende Bitcoin investieren.
Bitcoin und Co. sind heute mehr als eine Prise seriöser. Sie sind salonfähig geworden, sind geadelt worden, eben auch letztendlich an der Wall Street durch die großen Vermögensverwalter, welche ja die entsprechenden Anlagevehikel aufgesetzt haben. Das bedeutet eben wiederum, dass Stand heute ja eben auch andere Marktteilnehmer wie etwa große Adressen, institutionelle Investoren Zugang zu Bitcoin und Co. haben,
sagt Timo Emden. Allerdings sind die Kurse von Kryptowährungen nach wie vor sehr schwankend, können in kurzen Zeiträumen stark steigen und stark fallen. Das liegt zum einen daran, dass deren Kurs ausschließlich der jeweiligen Nachfrage folgt. Zum anderen aber auch an immer wiederkehrenden Skandalen wie etwa der Pleite der Kryptobörse FTX. In deren Folge wurde ihr ehemaliger Chef und Gründer Sam Bankman-Fried vor wenigen Wochen wegen Betrugs in den USA zu einer 25-jährigen Haftstrafe verurteilt.
Mischa Erhardt war das. Und dann bleiben wir doch für den Moment in der Kryptowelt, denn die Börsenberichterstatterin Claudia Werle hat ja auch Einblick in den Bitcoin-Kurs. Wie steht's denn da kurz vor dem gerade erklärten Halving, der Halbierung?
Sehr, sehr schwankendes Geschäft. Am Nachmittag, da stieg der Kurs auf der Handelsplattform Bitstamp zeitweise auf $65.400. Am Morgen sah es noch ganz anders aus. Da wurde der Bitcoin unter der Marke von $60.000 gehandelt und mittlerweile steht er wieder bei $64.530. Also solche drastische Preisunterschiede innerhalb eines Tages, oft innerhalb von Stunden, sind wirklich keine Seltenheit.
Für die normale Börsenwelt spielen die geopolitischen Krisenherde eine Rolle, da verunsichern die Berichte über einen Angriff Israels auf den Iran. Wie geht denn der Börsentag, die Börsenwoche zu Ende?
Zu Beginn der Woche hatten die Aktienmärkte kaum auf die Eskalation im Nahen Osten reagiert. Jetzt zu Ende der Woche ist das durchaus der Fall. Der DAX aktuell ein 0,5% im Minus. Er steht jetzt bei 17.737 Punkten. Zum Vergleich, Ende März, da stand der DAX noch bei 18.492 Punkten. Die Lage ist einfach kompliziert. Eine Lösung so schnell nicht in Sicht.
Außerdem geht es mit dem ewigen Zinsthema ja auch weiter. Ganz gute Nachricht, die Erzeugerpreise sinken deutlich.
Ja, das ist richtig. Die Preise von Rohstoffen und Industrieerzeugnissen, da gehört Butter genauso dazu wie beispielsweise Benzin. Die Erzeugerpreise gehen weiter zurück. Das Tempo verlangsamt sich aber. Ein wichtiger Grund für den Rückgang der Preise: Energie ist billiger geworden. Auch Nahrungsmittel kosten weniger, wenn man mal von einzelnen Produkten wie Kakao oder Butter absieht. Die Erzeugerpreise sind ein wichtiges Signal für die Inflationsentwicklung, denn die Kosten werden dann mit etwas Zeitverzögerung an die Kunden weitergegeben.
Es gibt eine Reihe an Bilanzvorlagen in der kommenden Woche, angefangen mit SAP am Montag. Werden da schon Kursschatten vorausgeworfen?
SAP ist ja seit geraumer Zeit dabei, sich neu aufzustellen. Die Geschäfte in und mit der Cloud werden immer wichtiger. So viel ist jetzt schon gesickert. In diesem Bereich gibt es Wachstum. Umbaukosten allerdings könnten belasten.
Welche anderen Aktien waren sonst auffällig?
Aktien vom Laborausrüster Sartorius. Gestern sind sie abgestürzt. Der Kursrutsch geht weiter, wenn auch nicht mehr ganz so stark. Die Papiere minus 2,5%.
Ein Blick noch auf Anleihen, den Euro und den Goldpreis.
Der Euro wird mit einem $1,0666 gehandelt. Die Umlaufrendite ist gestiegen von 2,49 auf 2,51%. Und für die Feinunze Gold müssen $2,392,23 gezahlt werden.
Claudia Werle war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute mit Maja Elmenreich am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Tag.
Thank you.